Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Die Sommerpause ist endlich vorbei und es ist höchste Zeit für einen neuen Podcast unseres VM-Podcasts Korte und Rink. Auch heute darf ich wieder den tiefenentspanntesten, erholtesten und braungebranntesten Politikwissenschaftler Deutschlands bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Karl-Rudolf Korte.
Herzlich willkommen an den auch tiefenentspannt wirkenden Chefredakteur, der auch gut braungebrannt ist. Das darf man ja dem Hautarzt alles nicht sagen. Man darf ja nur im Herbst zu Hautärzten, damit die das dann nicht so sehen. Wenngleich ich bei meinen wenigen Haaren auch immer mit Kappe draußen bin, da halte ich mich schon sehr dran.
Ich hatte jetzt im Urlaub die Diskussion, schöne Grüße gehen raus an meine Frau, dass ich beim Thema Sonnencreme immer auf meinen mediterranen Hauttyp verwiesen habe und ja, sie dann auf meinen Hautarzt.
Mediterraner Hauttyp, aber ist das auch mehr als nur ein Hauttyp oder steckt da auch was Mediterranes dann vom
Typus wirklich dahinter? Ich bin sehr mediterranes.
Sind Sie denn wirklich in Wirklichkeit ein feuriger, leidenschaftlicher Italiener in Ihnen oder?
Nee, bei mir kommt immer die Siesta mittags raus. Das ist eigentlich eher mein mediterranes Wesen.
Okay, dann ein bisschen, das klingt so ein bisschen mehr spanisch, ne?
Sommerpause haben wir uns gegönnt, Herr Korte. Schön, dass wir uns wieder treffen und jetzt jede Woche wieder zur Verfügung stehen. Sie halten gerade hoch für diejenigen, die es uns nur hören und nicht im Video sehen, eine kleine Karikatur, die wir gesehen haben, von Ihrem Lektor.
Ja, Jürgen Hotz vom Campus Verlag. Ich bin ja an der zweiten Auflage von Wählermärkte am Arbeiten. Er hatte uns sehr vermisst in der Sommerpause, hat deshalb schon mal gezeichnet. Klar, sie sind natürlich besser getroffen und natürlich, ich sehe die mediterrane Leidenschaft auch hier in der Abbildung ganz deutlich. Und das ist praktisch ein Zeugnis des Wartens, ne, in der Sommerpause auf diesen wunderbaren Podcast.
Ich habe auch auf Sie gewartet, Herr Korte. Ich hoffe, Sie haben sich gut von mir erholt und sind jetzt bereit für neue Schandtaten.
Ja, ich bin auch bereit, je nachdem, wie das Gespräch jetzt läuft, Sie auch für den Friedensnobelpreis vorzuschlagen.
Das machen Sie jetzt abhängig vom Gespräch. Das ist eine Herausforderung für den weiteren Verlauf dieser Podcast.
Je nachdem, wie friedlich die Fragestellungen sind, weil das ist ja offenbar üblich, dass man Partnern das vorschlägt, dass man sie nominieren möchte, ne? Egal welchen Furor man dann auch gleichermaßen anwendet.
Dann gebe ich also, das natürlich zurück, Herr Korte. Sie wären für mich auch prädestiniert für eine Nominierung für den Friedensnobelpreis.
Aha.
Thema Sommerpause. Wer keine Sommerpause hat, sind heutzutage Politiker. Das ist gefühlt nicht mehr so wie früher, dass man sich tatsächlich in eine paarwöchige Auszeit verabschiedet, zumindest vom Parlamentarismus, das ja schon ohne Sitzung, aber wenn ich mir die vergangenen Wochen von Friedrich Merz angucke, hatte das, glaube ich, nicht viel von einer Sommerpause, oder wie schätzen Sie das ein?
Ja, es war ja auch da haben wir ja doch dann auch geendet, ein miserabel verhagelte Sommerpausenstart für die Bundesregierung mit dem Ende der Legislaturperiode, mit der Richterinnenwahl, die nicht stattfand, die abgesetzt wurden. Also das hätte nicht schlechter kommen können, aber unterwegs ist er nach wie vor natürlich sehr stark international. Und das macht er unbeirrt. Heute ist er ja auf dem Weg auch nach Washington mit Zelensky zusammen. Das ist sehr interessant zu sehen, wie wir auch in der letzten Woche geradezu eine Moderationsrolle neu gewonnen haben, international alle zusammenzubringen, um vor dem Gipfelgespräch in Alaska nochmal alle zusammenzuführen. Das hat der Bundeskanzler ja letzte Woche auch hinbekommen. Das ist neu, das gab es bei Scholz in dieser Form nicht. Das war bei Merkel so. Wir erinnern uns an den allerletzten Anruf, den Obama in seiner Amtszeit noch geleistet hat. Der war da nicht irgendwo, sondern bei Merkel. Und das war schon sehr markant.
Unterstreicht aber auch den Eindruck, über den wir schon gesprochen haben, weil jetzt in die Sommerpause auch die 100-Tage-Bilanz oder die 100-Tage-Grenze erreicht wurde der neuen Koalition, dass außenpolitisch Merz eine sehr ordentliche Rolle spielt und sehr präsent ist, aber innenpolitisch an vielen Stellen es noch etwas Nachholbedarf gibt.
Ja, da favorisiert er diese Räterepublik, ne? Dass man wieder Kommissionen und Räte einsetzt für die Sozialstaatsreform. Ich glaube, er spielt auf Zeit, dass die SPD als Partner eben einsieht, dass sie wirklich auch Sozialstaatsreform mittragen sollte und davon vielleicht so profitiert, dass die Sozialdemokratie auch neue Wählerklientel erschließen kann, wenn man es enkelgerecht macht, generationsgerecht und das als Hauptargument nennt, Sozialstaat abzusichern ihn zukunftsfähig zu machen, kann man durchaus in der Mitte der Gesellschaft, auch für die Sozialdemokratie, davon profitieren. Wenn man das schlecht macht, abrupt macht, wenn das so wie die Agenda 2010 kommuniziert wird und irgendwie nur Verlierer es zu geben scheint, auch nur Transfereinkommensbesitzer um alles fürchten, dann wird die Sozialdemokratie damit nicht weiterkommen. Aber der Weg ist noch offen. Ich glaube, die Kommissionen sind nur eine Zeitstrategie von Merz.
Wie fällt denn generell Ihr Fazit aus? Wir hatten ja in der letzten Podcast-Folge eine vorgezogene 100-Tage-Bilanz schon mal gezogen. Es ging ja jetzt wie aus erwähnten Gründen noch weiter. Wie blicken Sie denn jetzt auf die 100 oder 110 Tage, wie viel es dann jetzt sind?
Na, das Außenkanzlerische ist schon beeindruckend. Das ist so, als hätte er nie was anderes gemacht. Das ist schon beeindruckend, hängt wahrscheinlich mit dem Alter zusammen, dass man in dem Lebensalter, wird ja bald 70, dann schon alles erreicht hat und politisch konnte er nicht mehr erreichen. Das ist so unbeeindruckt, selbstsicher, wie er da agiert. Als hätte er wirklich nie was anderes gemacht. Vermutlich hat er sich immer als Kanzler gefühlt und finde das jetzt absolut richtig.
Jetzt ist er in seiner Rolle angekommen.
Ja, der übt das so aus, weil er immer sich schon so für einen besseren, einen guten Kanzler gehalten hat. Das ist, finde ich, auch journalistisch interessant zu sehen. Das können Sie ja viel besser beurteilen, wie klar er auch antwortet, wie er wirklich auf Antworten eingeht. Das war ja unter Scholz völlig verloren gegangen. Die Klarheit hat dann manchmal auch Probleme, weil sie zum Widerspruch der eigenen Agenda führen kann. Aber das ist schon Teil seiner Selbstsicherheit. So, das ist die eine Seite, ne? Und die andere Seite ist, dass das Innenpolitische, auch das Politikmanagement, ist rumpelig, ist geräuschvoll, hat er eine wirkliche Unterstützung bei der eigenen Fraktion. Man hat große Zweifel, ob Spahn den Laden hinter sich bekommt, weil richtig schwierige Entscheidungen stehen ja noch an. Die Richterwahl ist ja nun nicht wirklich eine schwierige Entscheidung. Die war völlig
misslungen. Und sie ist auch nicht gelöst worden. Ja. Also sie ist gelöst worden durch den Rückzug, aber das ist ja kein Unionszutun gewesen.
Ja, und man sieht Merz und Dobrindt, die zentralen Säulen der Fraktion sind weg. Und schon mit neuen Personen ist das überhaupt noch nicht geklärt. Also das Folgeproblem der Fraktion wird bleiben. Die Rebellionspotenziale sind groß. Das hat man gemerkt bei der Kanzlerwahl. Ohne zu behaupten, das wären jetzt nur Stimmen gewesen, die aus der Unionslager gefehlt haben. Also da ist noch ganz viel, was man machen kann. Ich habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Das ist wirklich noch eine Lernphase. Lösungsorientiert Verhandlungen zu führen, die dann auch wirklich auch zu den innenpolitischen Kernfragen passen. Und vielleicht die dritte Akzentuierung, Wirtschaftswende oder Migrationswende, das war ja Teil der Erwartung vieler Wählerinnen und Wähler. Die Migrationswende ist für viele schon eingetreten. Natürlich hat das im Vorfeld der Bundesregierung schon die andere Regierung mit eingeleitet. Aber jetzt, spätestens wenn wir aus dem Sommerurlaub zurück sind, haben wir ja an den Grenzen gemerkt, da ist nach wie vor ein Grenzregime, was es so in dieser Form mit Kontrollen nicht gab. Ob man da wirklich Leute oder Schlepper abhält, das scheint ja aufzugehen. Vor allen Dingen hat es abschreckende Wirkung, dass eben viel weniger kommen.
Und wie blicken Sie denn auf
die Syrien-Konstellation, die sich ja auch positiv verändert. Aber was noch wirklich nicht richtig da ist, ist diese angekündigte Wirtschaftswende, ne? Also da sind Ideen da, aber noch nicht viel mehr.
Zumal ja auch die Wirtschaftsministerin bisher, fand ich, relativ unauffällig ist. Am meisten Wellen schlagen Äußerungen von ihr in Interviews, die dann aber eher zu Protesten führen, beziehungsweise zur Gegenrede. Aber
das ist eine Polarisierer,
ne? Ja.
Die polarisiert, räumt altes Nachhaltigkeitsdenken fundamental ab. Transformation im Sinne von Nachhaltigkeit scheint sie nicht zu interessieren. Es geht um ihr Verständnis von Wirtschaftlichkeit. Das ist die Rolle, die man ihr offenbar zugespielt hat als Energieministerin im Prinzip. Insofern füllt sie die voll aus. Aber alles, was man hört aus dem Hause, was man über sie liest und wie sie auftritt, ist das polarisierend eiskalt. und auch so, als wäre sie nicht auf Resonanz aus, nicht auf Wiederwahl, das ist ja alles egal.
Das macht
unabhängig, das wirkt interessant. Und es ist natürlich jetzt auch Teil eines Glamour-Paares. Wir haben jetzt zwei rheinland-pfälzische Glamour-Paare ja und auch dieses Glamour-Paar, weil zu Guttenberg, der ehemalige Wirtschaftsminister, ist ja auch ihr Partner. Das ist ja der kuriose Konstellation. Und jetzt mit Glöckner, das ist ja doch für das VRM-Imperium auch großartig. Und da können sie ja auch auf Seite 3 jetzt praktisch diese ganzen Sachen bringen, die man sonst in goldenen Blättern eigentlich ausbreitet.
Ich habe bisher das Gefühl, dass das Glamour-Paar Julia Glöckner und Jörg Pilawa eher die Bild-Zeitung beziehungsweise die Zeitung mit 4 Buchstaben eher beschäftigt und füllt, und zwar jeden Tag bisher. Ja, als dass es bei uns das getan hat. Aber sie haben bei der Wirtschaftsministerin schon angesprochen, sie kam ja aus der Wirtschaft, was ja jetzt per se, wir im Vorfeld bei der Zusammenstellung des Kabinetts gesagt haben, Leute aus der Praxis, schadet nicht. Aber so wie Sie gerade eben beschrieben haben, eben auch als eher Geschäftsführerin und nicht als Politikerin.
Ja, auch ohne Unterstützung in der Fraktion, nicht wirklich erkennbar, ne? Weil sie da auch nicht drauf aus ist, große Landsmannschaften zu organisieren, die sie in den wichtigen Ausschüssen auch unterstützen. Das ist nicht erkennbar. Also es ist ein Solo-Programm. Was man liest, ist, dass sie auch ihre Reisen da eher solomäßig macht, ohne Begleitung auch des Ministeriums. Das ist alles befremdlich, weil es in der Regel nicht dazu führen kann, aus einem Guss so etwas wirklich zu gestalten. Sie hat ja ein minimalistisches Ministerium geerbt. Da sind ja ganz viele Abteilungen herausgelöst worden. Aber diese Energiefragen, die sollte sie für die Bundesregierung auf den Weg bringen, entsprechend zum Koalitionsvertrag.
So minimalistisch, dass ja damals der eigentlich designierte Wirtschaftsminister Carsten Linnemann, Generalsekretär, gesagt hat, nee, also so minimalistisch ist dieses Ministerium, ich bleibe dann lieber Generalsekretär, weil ich mir eigentlich mehr erhofft hatte von diesem Posten oder von diesem Zuschnitt.
Ja, ist eine gute Rückerinnerung. Es wundert mich, dass Sie sich noch so lange rückerinnern können.
Habe ich mir aufgeschrieben.
Ah, okay, dann.
Apropos Soloritt, worüber ja auch viel diskutiert wurde, war der Soloritt von Friedrich Merz, in dem Falle wieder beim Thema Israel-Politik. Und da hat er ja auch sehr, sehr viel Kritik für geerntet, auch aus den eigenen Reihen, und zwar jetzt nicht nur aus der Fraktion, sondern auch von den Ministerpräsidenten, was ich mich zu der Frage geführt hat, wie stark seine Machtposition nach innen ist, beziehungsweise ob diese Entscheidungen eben auch als Bundeskanzler mal getroffen werden müssen, und das muss man dann auch als Machtdemonstration sehen, oder ob dieses Ausmaß an Kritik eigentlich eher dazu führt, dass man dazu sprechen kann, dass ihm eine gewisse Position, Machtposition fehlt.
Ja, es bestätigt erstmal wieder, dass der Kommunikationsstil der eines CEOs ist, der einfach was sagt und das wird dann so gemacht, also wie man das in der Wirtschaft eigentlich auch gelernt hat, aber dieses auch integrative, mitnehmende, vorab informierende, einbindende, was normalerweise so ein Integrationsamt ausmacht, er will es nicht, er kann es nicht, er soll es nicht, das ist im Moment nach 100 Tagen noch völlig unklar. Ich vermute, er will es nicht. Er sieht es auch gar nicht als Notwendigkeit ein. So, das ist Teil seiner altersgemäßen Souveränität, das höchste Amt erreicht zu haben, was er jemals politisch erreichen wollte, und nicht auf Resonanz aus, ist ihm alles egal. Das kann aus Bürgersicht toll sein, weil es ihn so frei und unabhängig macht. Aber es wäre natürlich schon aus dem Umfeld ratsam zu sagen, wenn sowas verkündet wird, vielleicht vorher mal die anderen Parteivorsitzenden anzurufen auch, vorher mal natürlich den Fraktionsvorsitzenden zu involvieren und das ist ja so nicht passiert. Der Außenminister ist natürlich involviert worden, aber andere nicht. Und das hat kommunikativ die Qualität des Stromsteuerdesasters, ne, bei dem wir auch alle erwartet haben, wir können ein paar Euro sparen. Wurde angekündigt, ist dann aber nicht gekommen. Das ist eine hohe Symbolkraft, hat dieses Stromsteuer. Das war ein letztlich unsinnige Konstellation, denn dafür die Kosten hätte man bestimmt auch noch irgendwo auftreiben können. Da hat man viel an Vertrauen zusätzlich verspielt. Es passt zu dem fehlenden Kohärenz in der Abstimmung mit der Fraktion. Und ja, insofern bin ich hierher gerissen, weil man muss ja nicht gleich Richtlinienkompetenz bemühen, aber nur einsame Entscheidungen wird man auch nicht treffen. Natürlich kann man in der Außenpolitik stärker auch etwas eher ankündigen und nicht nur abstimmen. Aber es ist so eine Identitätslinie, die die Union hier spürt. Das ist eine politische Identität der Union, die zu Israel eben ein besonderes Verhältnis hat und diese Staatsräson-Thematik über Merkel ja ausformuliert eben weitgehend interpretiert, offenbar auch auf die Möglichkeit für Israel, Gebiete zu annektieren. Auch dafür gilt offenbar diese Staatsräson.
Was man ja auch merkt, dass die Bindung der CSU zu Israel noch mal ein Tick stärker ist als von der CDU, weil dann auch Markus Söder sich gemeldet hat, der ja auch im Sommerinterview mit der einen oder anderen Idee wieder um die Ecke gekommen ist. Und wie soll ich sagen, so als kleiner irgendwas zwischen Unruheherd, mahnender Finger oder bayerische Stimme ja auch immer noch mitbedacht werden muss.
Das stimmt. Wenn wir schon südlich gucken, dann kann man sehen, 100 Tage hat ja praktisch der Papst auch hinter sich. Da kann man schon Parallelen sehen, der erstmal intern versucht, sich zu konsolidieren und nicht irgendwo gereist ist. Wir erinnern uns ja an Lampedusa, die erste Reise des Vorgängerpapstes, der also aus den Mauern aufbrechen wollte und Seelsorge weltweit transportiert mit diesem Amt. Der jetzige legt das komplett anders an. Jetzt kann man sagen, ist in Kirchensinne ein super junger Mann, ne? Der noch Jahrzehnte wirken kann, sodass er das langsam angeht. Aber es ist ein ganz anderes Herangehen. Erstmal intern alles offenbar glätten, gucken, wie man Personalpolitik betreibt und dann irgendwann wird er sich vorbereiten auf außen. Und es ist vermessen, das mit Kanzler zu vergleichen, aber es war bei Merz ja komplett anders. Ne? Mhm. Intern ist da nichts geglättet und konsolidiert. Da hat er irgendwelche Leute eingesetzt, die im Moment noch sehr viel schwimmen. Bei der SPD ist es genauso, denke ich, mit der Abstrafung des Parteivorsitzenden, mit dem neuen Generalsekretär, mit einem Fraktionsvorsitzenden, der das auch noch nie vorher gemacht hat. Also das ist alles viel, viel Glatteis. Aber sofort ins Flugzeug, raus, anderen Dingen versuchen, Solidarität zu zeigen, was ja auch sehr gut gelungen ist. Also interessant, wie man so eine Startphase anlegt. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war, wenn Sie noch daran erinnern, als Chefredakteur, die ersten 100 Tage.
Da war ich hatte ja Vorteil, weil ich ja schon vorher hier als stellvertretender Chefredakteur aktiv war. Das heißt, es war eher so ein fliegender Wechsel, aber ich habe tatsächlich auch erstmal alle Außenredaktionen besucht, die ich zwar schon kannte, und viele Gespräche geführt, aber bin ja auch nicht ganz neu in den Laden reingekommen. Mhm. Was ich mich aber eben bei der Beschreibung gefragt habe, wenn man jetzt auf die komplette Koalition guckt, da sind ja auch viele Dinge nicht ausgesprochen. Erinnert mich eher an so eine komplizierte Beziehung, wenn man nicht miteinander spricht und Sachen unter den Teppich kehrt oder nicht aus dem Weg räumt, die sich ja dann aufstauen, weil Sie haben vorhin schon über das Thema der vermaledeiten Richterwahl gesprochen. Das ist ja auch nie geklärt worden. Also da gab es ja Vorwürfe gegenseitiger Natur. Die SPD hat gesagt, jetzt redet mit ihr mal und bewegt euch. Die Union hat gesagt, das funktioniert alles nicht. Das Thema Plagiat war eigentlich ja abgeräumt, obwohl da auch nie jemand von der Union einen Fehler eingestanden hat. Und jetzt hat halt ist das Problem gelöst worden, weil es den Rückzug der Kandidatin gegeben hat. Aber es hieß ja auch die ganze Zeit, das wird die SPD sich teuer bezahlen lassen. Wie schätzen Sie denn im Moment das Verhältnis zwischen CDU und SPD ein?
Das stimmt. Also dann, ob man gleich eine Paartherapie jetzt dazu rät, glaube ich nicht. Ist vielleicht noch etwas früh. Aber die handelnden Personen müssen mehr kompromissbereiter sein. Ganz offenbar müssen eher Verständnis haben für ihre eigenen Mehrheiten. Und sie brauchen, glaube ich, das Überwölbende bei einer gemeinsamen Arbeit ist eben eine Zielvorstellung als Leitvorstellung, die dann viel überbrückt. Wenn man eine Marke hat, die man in 3-4 Jahren erreichen möchte, beispielsweise bei Sozialstaatsreformen zu sagen, das machen wir jetzt und der Hauptkriterien können doch sein, generationengerecht, also enkelgerecht sowas zu machen, ein Kriterium sein, dass die Menschen, die zu wenig haben, wesentlich mehr Geld bekommen, also wirklich arme Rentnerinnen und Rentner, wirklich bedürftige Menschen, dass sie deutlich mehr bekommen, ist ja auch ein Kriterium, was man einführen kann. Und das dritte Kriterium kann ja sein, dass man also das aus so finanziert letztlich, dass es damit auch Einsparungsmöglichkeiten bietet. Das sind ja Kriterien, die nicht völlig aus der Luft gegriffen sind. Also an so einer Leitmelodie beispielsweise die Qualitätssicherung unserer freiheitlichen Demokratie unter den Bedingungen Sozialstaat der stark ist, der robust ist, zu haben, das hilft. Und das muss man einfach ausbuchstabieren, weil wenn Demokratie Freiheit sichert, Sicherheit garantiert und Wohlstand bringen soll, dann müssen diese drei Bereiche auch ausbuchstabiert sein. Das muss aus der Mitte heraus passieren. Und da, finde ich, kann man sich nicht in floskelhaftes Sprechen retten, sondern muss diese Perspektive entfalten. Und ich glaube, das weiß man aus Verhandlungstechniken, hilft sehr, wenn man diese große Perspektive hat.
Thema, was Sie eben angesprochen haben, Sozialstaatreform, hängt natürlich immer mit Geld zusammen. Geld in einem Staatssystem kommt meistens durch Steuern rein. Lars Klingbeil hat im ZDF-Sommerinterview Steuererhöhung zumindest als möglich erachtet, weil er auch gesagt hat, man muss sich angesichts der Haushaltslage immer die Frage stellen, wo kommt das Geld her, und hat dort Spitzenverdiener angesprochen, der, wo er gesagt hat, diejenigen, die viel Geld verdienen, kann man natürlich auch überlegen, ob sie ein bisschen mehr geben. Da habe ich jetzt schon direkt bei der Union wieder die Sirenen hochgehen hören, weil das ja das Reizthema ist, was in jedem Wahlkampf hochkommt, dass CDU und CSU sagen, nein, wir gehen nicht an die Reform des Spitzensteuersatzes rein. Und Lars Klingbeil hat es jetzt im Sommerinterview platziert. Auch dort fehlt mir jetzt aktuell etwas die Fantasie, wie bei diesen Themen, die ja alle Geld kosten, die anstehen. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Rente wabert immer mal so rum. Bärbel Baas mit dem Vorschlag der Beamtenpension. Jetzt wurde ja wieder diskutiert, müssen Beamten in die normale Rente quasi eingegliedert werden. Bringt das was? Bringt das nichts? Wir haben über das Gesundheitssystem schon gesprochen. Jetzt hat Lars Klingbeil dieses Thema platziert, wo ich mir jetzt auch schon sicher war, wenn das in einem aktuell laufenden politischen Betrieb diskutiert werden würde, hätten wir den nächsten Diskussionspunkt zwischen CDU und SPD.
Das stimmt. Und wir brauchen, da haben wir auch schon drüber gesprochen, auch gelungene Beispiele. Ne? Ich habe ja immer auf die Riedbahn verwiesen. Es gibt jetzt andere Beispiele aus dem Bildungssektor, aus Mobilitätsfragen, aus Digitalisierungsfragen. Also wo ist mit dem Geld, was jetzt da ist, konkret über Infrastruktur hinaus bereits ein Erfolg zu verzeichnen? Ich glaube, daran kann man sich sehr gut orientieren und dann sich auch lösen von diesem reinen Koppelgeschäft. Denken, Tausch, ihr kriegt das, wir kriegen das. Das ist ja keine Win-Win-Situation, die am Ende den Kuchen vergrößert, sondern sie führt nur zu kleinsten gemeinsamen Nennern. Und ich glaube, in einer komplexen Gesellschaft gibt es den Ausweg nicht über diese Strategie kleinster gemeinsamer Nenner. Dann ist das schwer zu ertragen und dann kann die Legislaturperiode noch sehr mühsam werden. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass alle auch aus den Erfahrungen der Ampelzeit wissen, dass sie am Ende vor Wählerinnen und Wählern am meisten gemeinsam profitieren, wenn sie ganz viel gemeinsam erfolgreich hinbekommen. Und das wirkt aus meiner Sicht noch nach. Und vielleicht nach dem holprigen Start könnte das etwas Gangbares sein, was im Herbst möglich ist. Ich schließe es auf jeden Fall nicht aus.
Bleibt ja auch der Befund, dass sich alle zusammen ja in einem Koalitionsvertrag Verantwortung für Deutschland aufgesagt haben und dass man natürlich dazu sagen muss, dass knapp über 100 Tage jetzt noch kein sehr langer Zeitraum ist, zumal ein Teil von den 100 Tagen ja auch durch die Sommerpause nicht aktiv mit Parlamentarismus bestückt wurde. Trotzdem hätte ich das Gefühl, dass es ein Neustart ist, vielleicht ein großes Wort, aber dass sich anders formuliert, die Koalitionäre jetzt schon Gedanken machen müssen, mit welchen Signalen und mit welcher Art sie aus dieser Sommerpause rausgehen und vielleicht dann doch gemeinsam starten, weil eben der Befund, wie man miteinander in diese etwas ruhigere Zeit gegangen ist, der Zustand nicht befriedigend war.
Ja.
Was haben Sie denn für Erwartungen an die nächsten Wochen und Monate?
Deswegen ist es so ein Phasenmodell. Wir hatten ja überhaupt keine Erwartungen an die neue Bundesregierung. Das war ja leidenschaftslos. Einfach die einzigen, die eine Mehrheit bilden konnten in der Mitte, waren die beiden. Ja, dann macht mal. So haben die meisten das betrachtet. Ein Aufatmen, befreit von der Ampel, die sich zu nichts mehr aufraffen konnte. Aber mehr war das ja nicht. Und dann ging das ganz gut los. Erste Phase, außenpolitische Akzentuierung, und dann kam mit Strompreisbremse und jetzt vor der Sommerpause das Desaster. Es ging auch nur los, weil wir verdrängt hatten, dass wir zwei Wahlgänge brauchen. Mhm. Das war vielleicht ein Indiz für die gesamte Legislaturperiode. Und die zweite Phase war dann nicht günstig. Jetzt kann sein, dass mal die dritte Phase anschließt, die geläutert verläuft. Alle haben ein bisschen dazugelernt, das Management ist besser, Man versucht sich anders abzustimmen. Man weiß, wie die Priorisierung neu verläuft, kennt auch vielleicht Verletzlichkeiten bei den anderen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Zeitraum ist ideal. Es ist überhaupt keine Landtagswahl in Sicht. Das ist im Frühjahr geht das los mit Stuttgart und Mainz. Da kann man jetzt ein paar Monate richtig durchregieren und muss nicht unmittelbar darauf achten. Natürlich wollen die Mainzer und die Stuttgarter, dass die Politik so läuft, dass es für die Parteien günstig ist. Die Regierenden, aber auch für die Opposition. Aber in der Berliner Republik könnte man wirklich in einer neuen, befreiten Radikalität diesen Herbst angehen, weil nicht diese 5 Bundestagswahlen, die das nächste Jahr dann charakterisieren, schon direkt anstehen.
Ich freue mich darauf, Herr Korte, mit Ihnen in den nächsten Wochen befreit und radikal diesen Podcast weiter voranzutreiben und das politische Geschehen zu analysieren. Das war doch ein schöner Start nach der Sommerpause, verbunden A mit der Frage, ob es heute noch eine Mozartkugel gibt.
Ja, eher Mozart-Eis. Mozartkugel nicht, ist zu heiß. Das ist nicht so gut, aber Mozartkugel-Eis, das auf jeden Fall.
Also machen und, Sie im Spitznamen aller Ehre heute. Also mein
ja,
Spitznamen.
Ja, natürlich. Und ich fand es schon, das war ein Friedensangebot, dieses erste Podcast. Ich glaube, ich formuliere das jetzt mal aus an die Nobel, an das Nobelpreiskomitee für den Friedensnobelpreis, den Chefredakteur VRM. Das wäre ja mal.
Das wäre ein Zeichen für freie Presse.
Ja.
Herr Korte.
Ja, wäre gut.
Ich rechne mir durchaus Außenseiterchancen. Ja. Vor allem, wenn so jemand Profundes wie Sie, Herr Korte, quasi diesen Namen nennt und damit ja auch mit seinem Namen für meinen Namen steht, dann kann
ja,
er
ja, aber in der Konkurrenz mit Trump, es wird nicht einfach.
Nee, sind auf jeden Fall zwei Leute, die gerne viel reden.
Ja, okay.
Dann, Herr Korte, was steht diese Woche noch an?
Diese Woche steht noch eine Ehrung an.
Wieder für Sie.
Der Ministerpräsident
des Landes. Wollen wir nächste Woche drüber reden, oder?
Ja, na, ich kann es ja schon an. Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen wird mir die Verdienstmedaille des Landes überreichen.
Da, das ist doch, da ist doch ein Friedensnobelpreis eine Lappalie dagegen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Korte.
Ja, das stimmt. Das kann man, also ich finde es eine richtige Gewichtung. Also das steht auf jeden Fall diese Woche an.
Dann haben wir doch einen schönen Cliffhanger, Herr Korte, für unser Gespräch und unseren Podcast am nächsten Montag, nämlich eine kurze Replik auf Ihre Auszeichnung. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend mit einer schönen Auszeichnung und guten Gesprächen.
Stimmt.
Ich freue mich, dass Sie zugehört haben, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie zugesehen haben, wenn Sie uns auf YouTube nachverfolgt haben. Und lieber Herr Korte, vielen Dank für das Gespräch und bis nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss.
Ja, ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.